Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast sind Altbekannter. Du warst schon in der 24. Folge zu Gast, Musiker Niklas Paschburg. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wer bist du und was machst du für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Ich bin 31 Jahre alt und mache Musik schon ja eigentlich als Kind an und inzwischen professionell und schreibe neue Musik, instrumentale Musik. Mein Klavier ist so das Hauptinstrument. Mischt es mit elektronischer Musik, mache aber auch Filmmusik, produziere andere Artists, also genau, kunterbunt, alles was mit Musik zu tun hat.
Okay, ich freue mich auch sehr aufs Gespräch. Wir fangen an wie immer mit einer Version kurze Frage, kurze Antwort, da musst du Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Wobei hast du das letzte Mal die Zeit vergessen? Bei welcher Tätigkeit?
Beim Wasser auffüllen vom Glas.
Dieses Buch sollte man mal lesen.
Palliativgesellschaft.
Dieses
ich habe den Auto vergessen, aber ja, genau.
Dieses Buch sollte, hätte ich mal lesen sollen.
Oh, schwierig. Oh Gott. Ich glaube, das muss ich noch rausfinden.
Okay. Diesen Berg habe ich zuletzt bestiegen.
In Gordevio in der italienischsprachigen Schweiz. Ich habe jetzt den Namen auch nicht mehr im Kopf, aber genau, da bin ich auf den Berg gewandert.
Okay, der schönste Berg, den ich je bestiegen habe, ist welcher?
Wow, es waren schon einige. Ich würde sagen, als letztes in Riedbrieg in der Schweiz auch.
Ja. Milch, das mein liebstes Milchprodukt oder Milchersatzprodukt ist?
Hafermilch.
Nochmal?
Hafermilch.
Hafermilch, okay. Diese Instrumente kann ich spielen, dann kannst du anschließen, diese Instrumente würde ich gerne spielen können.
Spielen können tue ich das Klavier, Synthesizer, Akkordeon und ich würde sehr gerne Drums spielen können.
Diese Serie habe ich zuletzt gesehen.
Dark.
Diese Serie habe ich mir vorgenommen zu gucken als nächstes.
Oh, ich habe tatsächlich noch keine neue auf dem Schirm. Also ich bin offen für Ideen.
Okay. Auf dieses Konzert möchte ich als nächstes gehen.
Ich würde gerne Martin Kohlstedt mal sehen demnächst. Ja.
Kennt ihr euch?
Ja, aber ich war noch nie auf einem Konzert, er war auch noch nie bei mir und sagen uns immer wieder, irgendwann schaffen wir es mal.
Okay. Auf diesem Konzert war ich zuletzt?
Ich war auf der Fusion, das waren natürlich jetzt nicht so viel, also waren viele Konzerte, ja, aber auf der Fusion.
Okay. Zeit ohne ein Klavier in der Nähe zu verbringen ist?
Oh, erholsam, aber auch traurig.
Zeit ohne eine Person in der Nähe zu verbringen ist erholsam, aber auch traurig.
Nochmal, kannst du das
wiederholen? Achso, ja, Zeit ohne eine Person in der Nähe zu verbringen ist Punkt, Punkt, Punkt.
Ich würde auch sagen, ab und zu gut, aber ich brauche auch Gesellschaft um mich herum.
Okay. Letzte Frage, ich bin gar nicht sicher, ob ich dir die letztes Mal gestellt habe. Wenn du nicht Musiker wärst, welcher Beruf würde dich reizen? Vor 4 Jahren haben wir das letzte Mal gesprochen, vielleicht hat sich das
verändert. Oh, gute Frage. Ich meine, also ich würde sagen, vielleicht habe ich das damals auch gesagt, ich wollte immer Busfahrer werden. Und ich weiß nicht, ob ich das damals auch noch so auf dem Schirm hatte, aber das war auf jeden Fall lange mein Traum.
Was fandst du daran spannend oder findest du daran spannend immer noch?
Das Reisen prinzipiell, also ich reise sehr gerne und ja, mit Menschen so in Kontakt zu sein, dass man sie irgendwo von A nach B bringt und also eher halt Fernreisen, jetzt nicht so in der Stadt, aber ja, viel rumzukommen, auf der Straße irgendwo so sein Zuhause beweglich zu haben, das finde ich irgendwie auch ganz spannend.
Und Zugfahrer, warum Busfahrer und nicht Zugfahrer, also zum Beispiel Lokomotive?
Ich mag schon auch also ich mag Autofahren an sich und mag auch so das wirklich in der Hand zu haben, also am Steuer zu spüren. Und ich glaube, beim Zugfahren wäre mir das zu eingeschränkt, dass ich halt, ja, auf den Gleisen halt bin. Ich kann nicht nach links und rechts, sondern muss dem folgen. Ich glaube, die Freiheit vom Busfahren würde ich gerne haben.
Okay, ich würde gerne heute mal einsteigen mit einer Frage, gar nicht jetzt zu einem bestimmten Album, sondern wo hören deine Hörer deine Musik? Weißt du das? Kriegst du Rückmeldung dazu?
Meinst du, in welcher Situation?
Ja, also was machen die, wenn sie deine Musik hören? Wobei hören sie das? Kriegst du dazu Feedback?
Ja, ich kriege da schon recht viel immer Feedback, was auch sehr unterschiedlich ist. Also manche benutzen das auch wirklich so zum Tanzen, sich bewegen. Dann gibt es viele, die das, glaube ich, auch eher abends mal hören, wenn sie runterfahren wollen. Meditieren, weiß ich auf jeden Fall, Yoga machen. Also in solchen Bereichen, glaube ich, bewegt sich das viel. Genau, in der Natur natürlich, glaube ich, auch. Da habe ich auch immer wieder Feedback so, dass Leute, wenn sie wandern sind oder spazieren sind, dass sie dann meine Musik zu hören.
Gab es einen Ort oder haben Leute einen Ort erwähnt, bei dem du gedacht hast, verrückt, also das hätte ich jetzt nicht erwartet oder sehr überraschend, dass es sehr überraschend war für dich?
Ich hab schon ein paar kuriose Feedbacks mal gehabt. Ich glaube, einfach weil ich mich damit nie, also oder mir das nie vorgestellt habe, dass das tatsächlich Leute dafür dann auch anhaben. Es ist eher eine Situation, also es ist eher, mir haben Leute schon erzählt, dass sie mit jemandem rumgeknutscht haben und meine Musik lief und das war so deren, so ein bisschen Love-Music im Background. Und das ist so ein kurioser Ort, glaube ich, den hätte ich mir nie vorgestellt, dass das tatsächlich Leute dann dazu hören.
Gäbe es Orte, wo du sagen würdest, da dürfte deine Musik niemals laufen?
Ja, ich glaube, es gibt schon, also politisch gesehen gibt es, glaube ich, schon inzwischen Orte, wo ich sage, da will ich meine Musik nicht haben. Also gerade wenn es ja in die rechtsextreme Richtung geht, da achte ich dann auch schon schnell drauf, dass meine Musik da nicht verwendet wird, weil das einfach keine Werte sind, die ich unterstütze. Und ja. Da wäre mir das wichtig, dass es dann auch nicht dafür genutzt wird. So.
Du bist ja jetzt Musiker, machst viel Musik. Hörst du auch viel Musik? Und wenn ja, wo hörst du Musik?
Ich höre auch viel Musik, absolut. Auch gerade neuerdings wieder vermehrt. Also ich habe immer so meine Phasen, wo ich neue Musik entdecke und dann aber auch wieder Pause eigentlich davon habe. Ich höre viel auch beim Reisen eigentlich Musik. Bin auch häufiger unterwegs. Das heißt, das ist für mich so die ideale Zeit, um so ein bisschen Musik zu discovern und irgendwo irgendwie sich wirklich Zeit dafür zu nehmen. So im Alltag, glaube ich, fällt es mir manchmal schwerer, aber auch da, wenn ich teilweise vom Studio nach Hause fahre und jetzt noch nicht zu viel Musik gehört habe an dem Tag, kommen da auch Situationen, wo ich dann doch nochmal Musik anmache.
Hörst du dann bewusst Musik oder eher so nebenbei und du machst was anderes?
Ich glaube, mir fällt es schwer, eher auch Musik nur nebenbei zu hören. Also ich kenne das schon auch, klar, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin am Putzen, dann mache ich mir auch eine Playlist natürlich an und dann habe ich irgendwie da noch was dazu. Aber prinzipiell, glaube ich, würde ich sagen, brauche ich immer oder geht mein Fokus sehr schnell auf die Musik einfach.
Okay. Du hast gerade einen Alltag erwähnt. Wie sieht denn dein Alltag momentan aus? Was machst du gerade die letzten Wochen? Was ist geplant in der nächsten Zeit?
Ich bin gerade umgezogen. Deswegen gab es da auch, also innerhalb von Berlin, aber genau, das heißt, da gab es natürlich auch viel, gerade was zu tun war. Und ansonsten gehe ich ja im Moment nicht so häufig ins Studio, sondern habe tatsächlich viel organisatorische Sachen zu regeln. Weil jetzt auch sowohl meine letzte EP gerade abgeschlossen ist oder wird und ich aber auch schon die nächste demnächst veröffentliche im November dann. Und dann gehe ich im November auch schon wieder auf Tour und genau, das muss alles vorbereitet werden. Ich lasse die Platte auch gerade pressen, die neue, und mache auch, das kann ich vielleicht hier auch schon erwähnen, mache auch das
News
erste Mal.
Hier bei Milch,
genau,
Kultur.
Breaking News. Genau, das erste Mal. Ja, ich mache ein Notenbuch, und genau, dass man halt meine Stücke, also sowohl vorherige oder alte Stücke, als auch jetzt neue, dann tatsächlich vom Klavier, also oder am Klavier spielen kann. Das haben sich viele immer gewünscht, und ich habe immer gesagt, irgendwann kommt's. Und ja, jetzt sitze ich dran. Das heißt, das ist viel, ja, Computerarbeit ist viel Vorbereiten, viel Zusammenstellen und genau, gar nicht so viel Studiozeit im Moment. Aber das kommt jetzt auch wieder. Also im November gehe ich auch nochmal für eine Zeit ein bisschen weg und versuche auch neue Sachen zu schreiben. Das heißt, spätestens da habe ich dann auch wieder genau mehr Studiozeit.
Wird das ein Notenbuch über eines Albums? Nee, du stellst es selber zusammen aus Stücken von mehreren Alben.
Genau, also ich werde einfach so, eigentlich Stücke von den ganzen Alben immer rauspicken, wo ich das Gefühl habe, erstens auch, dass sie sich eignen, Solo-Klavier, also nur mit dem Klavier das zu spielen so. Und gleichzeitig bringe ich aber auch ein paar neue drauf, weil jetzt auch eher, kann ich vielleicht auch schon leaken, eher neue Klaviermusik kommt. Also das heißt, der Fokus liegt jetzt mal in den nächsten Monaten auch sehr auf dem Klavier. Genau, aber wie gesagt, ich kriege auch immer Anfragen für, weiß nicht, meine erste Single, die ich veröffentlicht habe und die Leute gerne auf dem Klavier üben wollen, und die ist dann natürlich auch drauf. Also ja.
Was hat sich denn seit 2021, wir haben über das Album Svalba gesprochen damals, was hat sich für dich musikalisch seitdem verändert?
Oh, viel, würde ich sagen. Also es waren ja dann nochmal, oder es war auf jeden Fall ein Album nochmal danach, Panterei. Genau, das war ja auch für mich nochmal ein Schritt sehr, also so sehe ich das jetzt in einer Retro-Perspektive, dass das nochmal alles kombiniert hat, eigentlich von dem, was ich vorher gemacht habe. Also es war sowohl instrumentale Ambient-Tracks drauf, es waren aber auch Tracks mit Vocals drauf, die ich ja auch zwischendurch immer mal veröffentlicht habe. Dann Stücke, die eher mehr in den Indie-Pop gingen, dann welche, die mehr elektronischer wurden. Das heißt, es war für mich eigentlich so ein wichtiger Schritt, nochmal alles einmal zu sammeln auf einem Album. Und danach habe ich mich ziemlich frei gefühlt, weil ich dann dachte, okay, jetzt habe ich eigentlich alles nochmal zusammengeführt und ab jetzt kann ich gezielt entscheiden. So hat sich es jedenfalls angefühlt. Ich konnte ihn natürlich davor auch, aber es hat sich einfach angefühlt, jetzt ich kann meinen bewussten Fokus auf etwas setzen und habe nicht das Gefühl, ich muss immer noch irgendwie andere Dinge mit vereinen, die ich ja eigentlich auch mache und auch sehr gerne immer dabei habe. Und das heißt, jetzt als letztes kam dann Mexican Alps raus. Das war eine Ambient Electronic EP. Das heißt, das erste Mal ohne das Klavier. Und also wie gesagt, zur Panterei habe ich das Gefühl, hat mir das ein bisschen ermöglicht, dass ich danach mich frei genug gefühlt habe, zu sagen, okay, jetzt brauche ich mal eine EP ohne das Klavier. Und genau, und jetzt auch wiederum das nächste, was dann kommt, hat dann wieder einen speziellen Fokus. Also genau, es hat sie musikalisch, würde ich sagen, nochmal viel eröffnet und für mich viel befreit, dass ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt, ja, ich kann verschiedenste Fokusse setzen.
Jetzt haben wir beim letzten Album auch viel übers Reisen gesprochen, beziehungsweise über deine Eindrücke von Svalba. Inwiefern hatten Reisen bei Mexican Alps, ist klar, aber bei dem Album davor, Panterei, auch Reisen eine Rolle bei der Entstehung deiner Musik gespielt? Also ausschließlich Mexican Alps.
Es ist tatsächlich immer, würde ich sagen, ein wichtiger Faktor oder ein wichtiger Drive, den ich auch brauche, weil ich aus dem Alltag vor allem raus will. Und das kann mal weit weg sein, das kann mal nah sein. Das heißt, das ist für mich gar nicht so entscheidend, sondern ich glaube, ich muss einfach immer so ein bisschen raus aus dem Gewohnten, um jetzt wirklich wieder komplett neu kreativ zu werden. neue Ideen zu entwickeln. Und bei Panterei war das dann auch nochmal natürlich schwieriger, weil es während der Pandemie war. Das hat mich dann schon sehr eingeschränkt. Ich glaube, deswegen ist das Album auch so geworden, wie es ist. Also ja, so ein Rundumschlag so ein bisschen mit auch dem rauszuholen, was eigentlich auch da war davor. Ich bin zwar trotzdem auch noch gereist für das Album. Ich konnte dann in so einer Phase, wo es dann wieder ging, konnte ich nach Kroatien reisen und habe mich da auch in ein Haus so eingeschlossen mit einem Klavier und ein paar Synths und habe da die ersten Demos auf jeden Fall geschrieben. Den Rest habe ich dann schon auch sehr viel in Berlin hier fertiggestellt. Aber genau, also und da habe ich auch gemerkt, der Ort jetzt an sich war jetzt nicht die Hauptinspiration, sondern es war mehr auch letztendlich so ein bisschen dem Titel geschuldet. So Panterei bedeutet ja so ein bisschen alles fließt, man lässt alles fließen und ich habe einfach geschaut, was fließt und was kommt und das ist dann darauf geflossen auf das Album.
Was ist denn das Gewöhnliche bei dir, der Alltag, aus dem du fliehen musst? Was ist das, was dich...
Ja, gute Frage. Es ist, ich würde schon sagen, auch so ein bisschen die Tagesstruktur von also dem Zeitlichen eigentlich. Also, dass ich hier schon das Gefühl habe, gut ab einem gewissen Zeitpunkt brauche ich meinen Feierabend zum Beispiel. Und dann gehe ich nach Hause und dadurch, dass mein Studio auch nicht zu Hause ist, sondern extern ist, fahre ich natürlich dann nach Hause und dann gibt es für mich auch nicht mehr wirklich die Möglichkeit, zurückzukommen, weil es schon ein bisschen entfernt ist. Und ich glaube, das suche ich dann zum Beispiel in solchen Phasen, wo ich ein Album schreibe, eher, dass ich halt alles eigentlich an einem Ort habe und dass ich zu jeder Zeit immer frei schreiben kann. Das heißt, wenn mir nachts um eins noch eine Idee kommt, kann ich direkt starten. Und obwohl ich vielleicht vorher eigentlich gesagt habe, so, ach, ich höre heute für heute auf und lese ein Buch. Aber die Freiheit erstmal, die ist, glaube ich, für mich immer wichtig und die will ich aber auch gleichzeitig nicht in meinem Alltag haben, weil in meinem Alltag merke ich, tut mir das schon sehr gut, auch so eine Trennung zu haben von ich arbeite tagsüber und abends fahre ich auch runter und mache was mit Freunden und hab halt irgendwo auch ein normales Privatleben und Genau, aber das, von dem will ich dann eigentlich fliehen so ein bisschen. Also von diesem sehr normalen, man hat seine Leute um einen herum. Ich glaube, Abgrenzung ist da auch immer so ein Stichwort, weil mir fällt es auch schwer, glaube ich, dann Dinge abzusagen. Also wenn ich dann die Möglichkeit habe und ich habe meine Freunde hier in Berlin und man könnte ja was unternehmen, dann halt zu sagen, nee, ich bin jetzt gerade mal 10 Tage isoliert in meinem Studio, aber ich bin eigentlich in Berlin. Das fällt mir schwer. Und ich glaube, da ist für mich halt so ein Zufluchtsort irgendwo anders, wo ich einfach für mich bin.
Den Ort als Ausrede hast.
Genau, letztendlich schon. Dass du gar nicht kannst. Ja, okay. Ich kann gar nicht. Genau.
Ich würde gerne.
Auch mal als, ja, ich könnte es auch mal als Experiment auf jeden Fall in Berlin versuchen.
Stimmt.
Einfach den Leuten sagen, ich bin weg, aber eigentlich bin ich hier.
Ja. Okay, die letzte EP in Mexican Alps hat aber was mit einer Reise zu tun, beziehungsweise mit Reisen. Mit welchen Reisen hat es denn zu tun?
Ja, angefangen hat es in Mexiko. Das heißt, das war so auch, waren auch ein paar Zufälle überhaupt, dass sich das so ergeben hat, weil ich wurde eingeladen für ein Festival in Oaxaca und dort. Genau, wusste ich dann, okay, ich spiele zu dem Zeitpunkt, nehme natürlich auch all meine Instrumente mit und hatte dann auch gedacht, dadurch, dass ich noch nie in Mexiko war vorher, kann ich ja eigentlich die Zeit ein bisschen nutzen und kann es noch verlängern, den Aufenthalt. Und dann wiederum dachte ich, gut, wenn ich dann schon all mein Equipment dabei habe durch den Auftritt, könnte ich natürlich auch einfach mal schauen, ob ich irgendwie einen schönen Ort finde, wo ich mich zurückziehen kann und wo ich dann schreiben kann. Und ich wusste damals auch noch nicht so wirklich thematisch überhaupt, wo das dann hingeht und habe auch so ein bisschen blindlings einfach nur mir eine Cabin irgendwie gebucht, was dann schön in der Natur lag. Und dann habe ich halt da angefangen zu schreiben und habe dann gemerkt, dadurch, dass ich, normalerweise das Klavier halt für den Anfang zum Songschreiben benutze, Und genau das halt sehr schwierig ist, in Mexiko zu organisieren, gerade wenn du halt ein bisschen mehr remote irgendwo in der Natur bist, in den Bergen bist, war irgendwann die Entscheidung, gut, was mache ich jetzt? Also ja, lasse ich dann doch das Schreiben sein oder ich schreibe einfach mal ohne Klavier. Und ja, und das war dann letztendlich der Anstoß. Also dann bin ich da hingereist und habe geschaut, was dabei rauskommt.
Die Verbindung zum Klavier kannst du mal, ist ja schon, also bei dir essentiell, würde ich sagen, kannst du auch widersprechen gleich vielleicht. Also es war so, wenn du ein Klavier gehabt hättest, hättest du es genommen. Also es war jetzt nicht bewusst, dass du gesagt hast, ich möchte mal was ohne Klavier ausprobieren. Und war es im Endeffekt dann, hast du gedacht, eigentlich richtig gut, dass ich kein Klavier hatte? Oder
wie war es? Ja, es war wirklich tatsächlich eher ein Zufall. Also ich hatte vorher auf jeden Fall nicht den Plan. Ich habe schon irgendwann mal drüber nachgedacht. Klar, irgendwann kann ich mal eine Ambient-Platte machen oder so. Aber das war für mich nicht so konkret, dass ich es eigentlich jetzt machen wollte. Und das heißt, es war schon dem geschuldet einfach, dass ich kein Klavier gefunden habe. Und am Ende fand ich es super spannend. Also ich hatte schon auch ein bisschen nervös gemacht, weil ich dachte, ich habe es halt noch nie so gemacht und es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist so mein elementares Element irgendwo im Zentrum und ja, und dadurch, dass ich das nicht mehr hatte, haben sich auch die Schreibprozesse natürlich sehr verändert und ich bin da auch da halt raus aus so dem Gewohnten gekommen und ich fand es jetzt im Nachhinein fand ich super, super schön und habe mich total gefreut, dass ich auch diese Herausforderung hatte. Und habe auch gemerkt, das wird auch mich jetzt weiterhin begleiten. Also ich werde auch sicherlich einfach jetzt mal zwischendurch auch mal sagen, für ein paar Tracks lasse ich das mal beiseite und fange erstmal elektronisch an. Kann ja dann immer noch Klavier dazusetzen, aber doch, also ja, es war eine schöne Herausforderung nachher.
Vielleicht gehen wir mal in das Album rein. Es beginnt nämlich, der Titel heißt, also Titel ist Mexican Alps, aber es beginnt in der Schweiz, in Riedbrig. Und du hast gerade schon von einem Berg erzählt. Vielleicht nimmst du uns noch ein bisschen mit in diesen Song beziehungsweise die Geschichte auch des Songs.
Ja, total. Also ich hatte, um das kurz nochmal zu erklären, ich hatte dann aus Mexiko Demos halt geschrieben und diese Demos habe ich dann erstmal mit nach Berlin genommen und in Berlin habe ich das auch erstmal rundeln gelassen und dann halt meiner Partnerin mal vorgespielt und ja, so grob erklärt, wo ich in Mexiko war. Und sie hatte halt auch direkt gemeint so, wow, ja, man hört halt total die Berge raus. So ich, obwohl ich jetzt auch gar nicht nur in den Bergen war in Mexiko, aber scheinbar, ja, hat man das auch in der Musik schon, in den Demos auch schon gehört. Und dann wiederum habe ich mir überlegt, so wo will ich die Songs eigentlich fertigstellen? Und sie hatte dann davon gesprochen, dass in der Familie, also sie kommt aus der Schweiz, muss man sagen, das ist ja vielleicht auch nochmal eine gute Erklärung. Und sie hatte dann erklärt, dass da in der Familie sie eine kleine Hütte haben und die man halt so zum Urlaub machen benutzen kann. Und die wiederum ist tatsächlich in Riedbrig. Und dadurch sind wir da dann gelandet. Also sie hatte dann einfach nur angeboten, naja, sie wollte auch noch Musik schreiben und weil sie auch Musikerin ist. Und dann haben wir gedacht, naja gut, dann machen wir einfach nochmal ein bisschen, ja, so eine isolierte Musikkreativprozess-Zeit in Riedbrig in der Hütte. Weil ich auch da dachte, ja, in Berlin schaffe ich das vielleicht auch noch fertigzustellen, aber es ist deutlich schöner, wenn man an einem Ort ist, der einen vielleicht sogar noch zusätzlich inspiriert von der Natur.
Und also es hatte quasi die Assoziation Berge kam eigentlich von außen, war jetzt gar nicht deine erste Assoziation.
Genau, also ich hatte mir in Mexiko nur überlegt, so ich will in die Natur gehen, um zu schreiben. Und dann wusste ich jetzt auch noch gar nicht so, okay, wie ist denn überhaupt die Umgebung? Weil ich wusste ja, ich bin in Oaxaca, aber ich wusste jetzt nicht genau, wie sieht's da eigentlich aus? Und hatte dann nur mal auf der Karte ein bisschen geguckt und hatte da dann gesehen, okay, das fängt schon an, recht hügelig zu werden, so wenn man sich aus der Stadt entfernt. Und genau, und ich hatte, wie gesagt, dann einfach so eine Cabin da mal gebucht, aber so ein bisschen blindlings. wusste nicht wirklich, was mich da umgibt oder was mich vielleicht dann auch inspirieren wird. Und am Ende war mir natürlich schon klar, die Natur wird mich schon irgendwo, das prägt mich immer an so einem Ort. Aber dass es jetzt so stark ist, habe ich auch erstmal nicht gedacht. Und es wurde dann natürlich aber auch nochmal deutlich stärker mit der Zeit in der Schweiz, in Riedbrück. Das heißt, eigentlich die ganzen rohen Demos, die hatten auch noch sehr viel von Mexiko einfach drin, aber auch von der Stadt. Ich war auch da während genau. Und das heißt natürlich so, die ganzen Paraden, die waren ja auch alle schon drin und die haben jetzt nicht unbedingt direkt an Berge erinnert, aber die wurden dann, glaube ich, wieder in die Berge gebracht durch den Ortswechsel in der Schweiz. So. Und irgendwo hat sich dann alles verbunden und eigentlich das Hauptthema nachher am Ende, würde ich schon sagen, waren dann die Berge.
Wie lange warst du in Mexiko oder in Oaxaca?
Insgesamt, glaube ich, war ich so 2 Wochen, ja. Also jetzt auch nicht super lange, aber zum Schreiben hat es auf jeden Fall zum Glück gereicht, ja.
Es gibt 2 Songs, die heißen La Bastida und La Hormiga. Bei La Bastida geht es nach, nach Spanien. Oder sehe ich das falsch? Erklär uns mal ein bisschen zu deinem Album.
Ja, La Bastida, ja, wenn man es googelt, genau, kommt glaube ich, was ja,
das ist
aus Spanien.
Aber wenn man mehr darüber weiß, ja, richtig.
Ja,
nördlich
Spanien.
Aber wenn man mehr weiß.
Wenn man mehr weiß, genau. Nee, ich meine, Titel sind sowieso bei mir immer so ein bisschen
kryptisch. Kommen im Nachhinein auch?
Immer im Nachhinein. Und ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie ich dann auf die Titel komme, aber das waren, glaube ich, jetzt bei La Bastida war das, glaube ich, ein Ort, ein Platz in Oaxaca in der Stadt, der La Bastida in dem Namen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der volle Name jetzt war, aber und ich habe einfach diesen Platz, da wurde viel Kunst verkauft, weil in Oaxaca ist eine sehr kunstgeprägte Stadt, würde ich sagen. Also da sind sehr viele KünstlerInnen, die da gerade auch so bildende Kunst machen und dann auf solchen kleinen Märkten verkaufen. Super schön und ich hatte da so einige Spaziergänge darüber, über die Märkte. Und ein Ort, ein Platz, der hatte La Bastida im Wort oder im Namen. Und ich fand das klang sehr schön und das hat mich dann einfach dazu inspiriert, auch dieses so ein bisschen, es ist ja auch so ein bisschen wilderes Treiben, was man in dem Song hört, das dadurch irgendwo einzufangen.
Und La Hormiga ist?
La Hormiga ging dann lustigerweise auch in Oaxaca in der Stadt nochmal zu einem anderen Ort und zwar gab es so einen Foodtruck. Und der hieß auch La Hormiga tatsächlich. Und es waren so Sandwiches, glaube ich, die gemacht haben, die super beliebt waren, vor allem, glaube ich, von den Locals auch. Das heißt, war so ein gewisser Geheimtipp, glaube ich. Und den habe ich irgendwann mal gefunden und fand auch da, dass irgendwie das Treiben schön und irgendwie die Verbindung, die ich auch mit dem Ort halt gehabt habe, dann genau, und so kam dann irgendwann der Titel dazu.
Ist der Klang der Worte bei dir eher wichtig, wenn du Stücke benennst? Oder Erinnerungen? Oder wie würdest du das sagen? Wie kommst du zu Titeln?
Ja, ich würde schon sagen, eigentlich der Klang an erster Stelle und dann die Erinnerung natürlich auch. Auch überhaupt, wie ich zu dem Titel dann komme. Das sind meistens irgendwelche kleinen Puzzleteile von meinen Reisen zum Beispiel oder von Assoziationen oder auch von Leuten, die manchmal mir auch gewisse Worte einfach sagen, wenn sie den Titel hören und das kommt dann meistens so zusammen. Aber ich muss auch ganz ehrlicherweise sagen, ich bin immer sehr überfordert mit Titeln finden. Das heißt, ich hole mir immer
offen
Hilfe
für gute Ideen.
Das sowieso. Und und ich hole mir auch echt bei Freunden dann immer viel Inspiration irgendwie. Da helfen mir viele auch immer. Und man setzt sich mal zusammen, hört die Sachen durch. Und das so, ich merke immer wieder so, die Textform ist einfach nicht so meine erstgewählte Sprache gefühlt. Also so die Musik, da weiß ich, was ich ausdrücken will, da funktioniert das. Aber beim Text fällt es mir meistens recht schwer.
Oaxaca de Juarez ist ein Stück, da geht es auch um, beziehungsweise es gibt ein Musikvideo auch dazu, da sieht man auch die Totenmasken, die die Menschen tragen. Der El Dia de los Muertos ist ja, glaube ich, so eine Erinnerung an die Toten, aber es ist ein fröhliches Fest eigentlich, ne? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, ist nämlich eine Kollaboration auch, dieses Stück.
Genau. Ja, bei dem Stück war es, geht eigentlich letztendlich um die Paraden. Und ich bin nach Oaxaca gekommen, wusste auch schon, dass das gerade stattfindet. Das heißt, das wurde auch schon vom Festival haben die das auch immer kommuniziert. Und ich hatte mich aber noch nicht wirklich so tief damit auseinandergesetzt. Ich wusste am Anfang noch nicht wirklich, worum geht es eigentlich, wie sind die Feste, wie sehen die überhaupt aus. Und umso tiefer ich gegangen bin und umso mehr ich auch gelesen habe oder von Leuten auch vor Ort dann darüber erfahren habe, umso faszinierender fand ich es. Weil, wie du schon meintest, es ist eigentlich übersetzt Tag der Toten. Also das heißt, man erinnert an die Verstorbenen, natürlich gerade im eigenen Kreis, in der Familie. Das können dann Verwandte sein, das können natürlich auch Freunde sein. Und die werden auch nochmal geehrt an dem Tag. Und das Schöne finde ich aber, es wird auf eine sehr positive Art gemacht. Und es wird auf eine sehr, ja, lustigerweise eigentlich lebensbejahende Art gemacht. Und das ist, glaube ich, so das neue Element, was ich auf jeden Fall gefunden habe, wenn ich jetzt Trauer zum Beispiel in Europa oder bei uns in Deutschland auch mir anschaue, dass das immer mit sehr viel Schwere zu tun hat, mit Verlust, was absolut auch gerechtfertigt ist und auch sowieso da ist. Und das hat man auch gemerkt, das ist bei denen natürlich auch da, in den Tagen. Aber es ist dann wiederum wird es wird zelebriert und es wird eigentlich mit viel bunten auch Kostümen, Blumen vor allem, und Feuerwerk wird es halt, also ja, wie so nochmal ein bisschen aufgelebt. Also man erinnert bewusst ja auch sich dann nochmal an die schönen Momente mit den Verwandten. Man picknickt am Grab, was ich auch extrem spannend finde. Also das heißt, ja, es wird eigentlich nochmal die Person, die verstorben ist, die wird nochmal wie ins Leben geholt in dem Moment. Und an die Person wird erinnert und dann wird es in Paraden mit viel Musik und ganz viel Bunten nochmal abgeschlossen, zelebriert. Und das hat mich auf jeden Fall ziemlich geprägt und fasziniert. Und allgemein würde ich sagen, ich habe schon auch immer sehr viel mich mit dem Tod beschäftigt. Einfach fand es schon immer aus auch einer philosophischen Perspektive sehr spannend. Und für mich, glaube ich, daher musste ich auch das Ganze nochmal in so einem Song für mich ein bisschen, ja, wie einfangen irgendwie, das Gefühl, was ich dann vor Ort da hatte. Und wie du meintest, ist es auch eine Kollaboration geworden dann, weil ich hatte die Basis von dem Track hatte ich dann in Oaxaca tatsächlich auch fertiggestellt. Da wurde auch gar nicht mehr viel verändert am Ende. Aber es fehlte doch irgendwo ein Puzzlestück. Und das habe ich irgendwo gemerkt und hatte das dann auch Carlo, einen sehr engen Freund, und der mich immer begleitet, auch im Musikprozess, der hatte mir einfach mal gesagt, so ja, wie wär's, wenn du eine Gitarre noch dazu holst? Und ich hatte es erst gar nicht gehört, aber als er es dann meinte, dachte ich, ja, das stimmt, das könnte was werden. Und dann hatte ich Tal Aditi, der Gitarrist, der auch hier in Berlin ansässig ist, den habe ich dann durch Freunde kennengelernt und der wurde mir empfohlen. Und genau, wir sind ins Studio gegangen und er hat, glaube ich, innerhalb von, weiß nicht, 2 Stunden einfach alles so, wie es jetzt auch ist, aufgenommen, kamen direkt die Ideen und ja, es hat so gut harmoniert, dass ich dachte, dann soll es so sein.
Ihr habt das dann in Berlin fertiggestellt oder?
Ja. Genau, das war dann in Berlin. Ja, also fertiggestellt haben wir es dann in Berlin zusammen, ja.
Okay. Und auch der belebteren Stücke, kurze Frage, weil du jetzt gesagt hast, dass sich der Tod auch so beschäftigt. Hier kennt man das ja vielleicht vom Totensonntag in der Kirche, werden die Namen verlesen und dann ist es aber eher so, geht man vielleicht nochmal zusammen zum Friedhof, ist mit Verwandten oder so. Vielleicht auch eine Art, ich will jetzt nicht sagen Pflichttermin, aber so, dass es eher so eine Gewohnheit ist, man muss an diesem Sonntag nochmal, weil die Namen verlesen werden, in die Kirche gehen. Hat es dein, einmal, inwiefern wird mit denen mit Worten gedacht oder welche Bedeutung haben Worte in diesem Kontext? Weil ich glaube, es geht, ist ja auch viel anderes, ne? Also du hast gerade gesagt, denen wird gedacht, aber es ist ja viel bunter und vielleicht kannst du mal erläutern, was dann noch sonst so passiert. Und hat es dein Verhältnis zum Tod, wenn es jetzt nicht zu persönlich ist, auch tatsächlich verändert? Bereichert ja wahrscheinlich auf jeden Fall, also eine andere Vorstellung, aber verändert auch,
ja. Ja, also ich...
Wie du darüber nachdenkst.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, es hat viel bei mir verändert und ich glaube auch tatsächlich, genau wie du sagst, so, es ist vielleicht hier auch eher dann in solchen Kontexten wie Totensonntag oder auch manchmal habe ich sogar schon das Gefühl, eine Beerdigung an sich kann vielleicht für manche auch wirken wie Pflichttermin. Also natürlich will man einen Abschied nehmen irgendwo, aber ich glaube, die Zeremonie, so wie sie gestaltet wird, ist auch sehr fest, habe ich manchmal das Gefühl, so wie wir das machen. Also es erfolgt immer in einem gleichen Muster und ich bin jetzt sogar schon erstaunt, dass teilweise selbst in Nachbarländern ist es dann wieder anders. Also in der Schweiz habe ich jetzt auch erfahren, zum Beispiel darf man die Asche irgendwie verstreuen und darf man mitnehmen. Das zum Beispiel ist ja, glaube ich, in Deutschland nicht erlaubt. Und ich finde, das sind so kleine Details, die aber finde ich eigentlich das sehr, also deutlich freier machen. Also dass man selber seinen Umgang damit findet, weil ich glaube, das ist ja das Wichtigste in einem Fall, wo man jemanden verliert. Dann muss, also will man sich ja eigentlich auf die Art verabschieden, die man vielleicht selber irgendwo als richtig und wertschätzend sieht. Und ich glaube, dass da in Deutschland, habe ich jedenfalls jetzt das Gefühl, sehr vieles einfach nach so einem Standardprozedere irgendwo abläuft und halt nicht viel Freiheit irgendwo birgt. Und das gerade so in Oaxaca zu sehen, wie bunt das zum Beispiel sein darf und ohne dass dann irgendwie Leute das halt, Leute irgendwo das Gefühl haben, hier wird doch gar nicht getrauert, sondern ich glaube da, dass tatsächlich, würde ich manchmal behaupten, die Leute deutlich präsenter sind, also die Verstorbenen, weil sich einfach mit denen auch nochmal anders beschäftigt wird. Also sie, man darf das ausdrücken in Kostümen, man darf, es wird getanzt und es werden sich sicherlich Geschichten erzählt über die Leute, die verstorben sind. Das heißt, es ist so eine Lebendigkeit, die, glaube ich, sehr viel auflockert und die Leute auch, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht auch mehr motiviert, sich also nochmal mit den Personen auseinanderzusetzen, statt jetzt einen toten Sonntag, wo dann der Name einmal fällt und sicherlich manchen, wenn das auch hilft, aber anderen wiederum halt, andere können vielleicht damit nicht viel anfangen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so das Lebendige zum Tod zu holen ist, für mich macht mehr Sinn als andersrum. Also als irgendwo was sehr Schweigendes zum Tod zu bringen. Weil die Person schweigt sowieso. Es ist irgendwo, der Faktor ist da, aber halt das lebendig machen wieder von Erinnerungen zum Beispiel, das finde ich, ist was sehr Schönes. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt. Also ich würde sagen, ich hatte vorher schon auch ein vielleicht anderes Verhältnis jetzt als ich das auch in meinem Umfeld manchmal mitbekomme. Das heißt, ich habe schon eher auch positive irgendwo Seiten auch sehen können, in dem halt, man zelebriert das Leben von einem Menschen und die Trauer darf sowieso auch existieren, die ist immer da. Aber das passiert natürlich vor allem für die Leute, die hinterblieben sind, so. Und ich finde es schöner eigentlich, also dass, wenn es jetzt um mich selber gehen würde, denke ich mir so, die Leute, ja, ich stelle mir immer vor, so lieber, dass die Leute sich mit positiven Dingen an mich erinnern und das halt auch, Entschuldigung, ich habe hier gerade, oh, sorry, ich habe einen Anruf bekommen, es war sehr laut. Genau, also wie gesagt, so ich habe eher das Gefühl, so dass ja die positiven Aspekte im Leben zu zelebrieren, das finde ich sehr schön und genau, das hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert von Walker.
Du hast jetzt am Anfang gesagt, zu Musik machen brauchst du manchmal so ein bisschen Ausbruch aus Gewöhnlichem oder aus Alltag. Jetzt natürlich ein, und du brauchst gar nicht unbedingt einen Ortswechsel dafür, aber Oaxaca war natürlich ein Ortswechsel. Gab's, jetzt hast du ja Los Muertos gesagt oder diesen Foodtruck oder diese Märkte als Bewegung sozusagen. Gab es noch andere Sachen, die dich inspiriert haben über dieses an einem anderen Ort sein hinaus, wo du gemerkt hast, das gibt mir gerade total viel für meinen künstlerischen Prozess hier in Oaxaca?
Ja, ich glaube, die auf jeden Fall umgeben zu sein von der Kunst, so das fand ich sehr inspirierend. Also dass ich eigentlich in der Stadt selber gesehen habe, so wie präsent die Kunst da ist, wie bunt das Leben da ist, eine ganz neue Mentalität halt kennenzulernen. Das finde ich, also das gibt mir auch immer sehr viel Inspiration, so dass ich merke, ja, es müssen nicht nur Landschaften sein, die mich irgendwo inspirieren, es sind auch Begegnungen mit Menschen und das sehr Belebte, ich glaube, das war auf jeden Fall in Oaxaca sehr deutlich für mich und auch sehr neu. So, ich glaube, da so unterscheidet sich auch sehr zu unserer Kultur. Und das fand ich sehr schön. Also da wirklich nochmal in eine neue Welt einzutauchen, vieles mitzunehmen und genau, ja, eigentlich auch das Bunte, glaube ich. Das Bunte, was ich auch bei den Paraden gesehen habe, auch ein bisschen wieder in die Musik zu holen und trotzdem zu merken, ja auch dann am Ende, dass es doch auch kombinierbar ist mit vielleicht manchmal eine Schwere irgendwo, die in manchen Stücken jetzt auch dann zu hören ist, was dann für mich eher aus den Bergen kommt, so, also aus so massiven Felskonstrukten. Das birgt für mich eher eine Schwere und eine Mächtigkeit irgendwo. Genau, und die Kombination, die hat mich auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert da.
Nach einem kurzen Interlude gibt es noch 3 Stücke auf dieser EP, Agave, Moos und Blue, White, Green. Hatte ich das so, also dieses, du bist jetzt in den Bergen und dann am Ende geht es wieder in die Niederung. Bei Moos vielleicht kann man sagen, es ist, du kannst es auch nochmal besser beschreiben. Es ist so eigentlich ein sehr gleichbleibender Rhythmus die ganze Zeit, über den eine sehr schöne Melodie wabert. Wie kommst du dem Song Moos oder dem Stück Moos?
Ja, ich glaube, ich brauche immer bei einer EP merke ich, dass ich immer wieder Pausen brauche. Also musikalische Pausen, vor allem die ja, das Ganze vielleicht auch nochmal so nachwirken lassen können. Und ich habe auch gemerkt, dass natürlich durch das ganze bunte Treiben, teilweise ja auch Field Recordings von den Paraden, Drums, die da drin sind, großen Synthesizer-Sounds, so dass es sehr mächtig auch wird vom Sound. Und dann gab es auch ein paar Situationen, auch in Oaxaca, wo ich vor allem nachts dann nochmal irgendwo mich hingesetzt habe und einfach ja eigentlich so der Natur gelauscht habe und dabei ein bisschen auf so einem kleinen Pocket-Synthesizer gespielt habe. Und da sind die Stücke eigentlich entstanden meistens. Also das heißt, gerade so das Interlude und Moos ist, die sind beide, glaube ich, in der Nacht entstanden, als auch alles ruhig war um mich herum. Und genau solche Stücke merke ich auch immer wieder, die suche ich dann immer wieder zwischen den, ja, vielleicht auch eher größeren Tracks, die dann soundgewaltiger sind. Blue, White, Green ist, würde ich dann wiederum auch sagen, ist so der Abschluss. So, ne? Es ist so.
In diesen Kategorien denkst du schon, ne? Also, weil ich finde, das erste Lied ist auch so ein Reinkommen in diese EP-Stück.
Genau, Ja.
Also das machst du bewusst auch.
Genau, das passiert eigentlich bewusst und durch den Titel wird es nachher meistens dann auch noch verstärkt, wie jetzt irgendwie Ried Brieck ist dann irgendwo so ein Entstehungsort und genau, es kommt aber trotzdem auch beim Schreibprozess jetzt automatisch, das heißt Blue White Green habe ich jetzt nicht als letzten Track geschrieben, sondern der kam glaube ich irgendwann zwischendurch mal, aber er fühlte sich dann, als ich den dann fertig geschrieben hatte, fühlte sich auch so an, als wenn es so ein gewisser Abschied gerade ist. Und es ist nochmal so ein Zusammenfassen, es ist ein Abschied nehmen von den Bergen, von der ganzen Kulisse, von Mexiko und auch der Schweiz dann. Das heißt, ja, es hat nochmal eine neue Bedeutung dadurch bekommen und ich glaube, meistens so, wenn ich die Songs oder die Demos dann auch zusammenstelle, passiert das dann von ganz alleine, dass ich dann irgendwann merke, so, ah ja, hier brauchst du mal so eine kleine Pause und dann kommt da ein Interlude oder Moos, wo ich eigentlich, ja, was wirklich so ein bisschen eher danach klingt, ich habe mich ins Gras gelegt und habe so ein bisschen rumgespielt und ein Loop von den Chords, so der läuft ja die ganze Zeit durch, da das bleibt immer gleich, aber die Melodie trägt ja dann so eher das Stück und genau, solche Puzzleteile, die kommen auch immer sehr durch Zufall dann so nach und nach zusammen.
Jetzt sprichst du die ganze Zeit vom Schreiben von Musik, ne? Und du machst ja Musik auf dieser EP ohne eine Sängerin, die deine Songs singt. Wie auf der Panterei ist ja Luisa zum Beispiel, die auch singt, mit der du zusammengearbeitet hast, genau. Und die singt. Wenn du sagst, du schreibst, wie stelle ich mir das vor? Es ist ja auch wahrscheinlich viel Spuren, also inwiefern ist es Ausprobieren, Spuren speichern, Spuren übereinander legen, wieder zurück und wie ist so ein Prozess bei einer EP bei dir und inwiefern hat er sich vielleicht auch verändert bei dir?
Es ist, glaube ich, immer wieder, also genau, Schreiben ist lustig, ist mir auch noch gar nicht so aufgefallen, dass ich das immer so bezeichne, aber das stimmt, es ist so ein Schreibprozess für mich, glaube ich, auch ein Schreibprozess, wo man auch Dinge wieder ausradieren kann und nochmal neu zusammenstellen kann.
Aber Schreibprozess heißt am Computer, also Spuren aufnehmen, genau. Und dann, ja.
Genau, also es ist viel Spuren aufnehmen, in dem Fall war es jetzt dann natürlich auch, glaube ich, dem geschuldet, dass ich nicht das Klavier hatte, mehr improvisieren. Also es war weniger wirklich am Klavier, wenn ich jetzt am Klavier sitze, dann denke ich schon auch in Songstrukturen und dann denke ich in Harmonien, dann denke ich in Melodien und würde dann auch sagen, ich schreibe dann erstmal ein Stück am Klavier und dann packe ich es auf dem Rechner und nehme das vielleicht mal auf.
Klassisch Notizzettel oder
genau,
also
oder
ein Notenbuch, oder auch, so ein Büchlein.
Ja, oder so eine kurze Voice-Memo irgendwo aufnehmen und damit ich es noch behalte, aber meistens auch bleibt es dann noch irgendwo im Kopf und dieses Mal war es ja wirklich dann mehr ausprobieren und mehr improvisieren, mehr auch, glaube ich, Sound forschen, also am Synthesizer erstmal irgendwo mir einen Sound suchen, den ich cool finde, den dann mal aufnehmen und dann halt irgendwo ja so ein bisschen stacken mit anderen Sounds und schauen, in welche Richtung das halt geht so. Aber irgendwo, ja, auch wenn es mehr Improvisation ist, fühlt es sich immer noch nach einem Schreibprozess an. Ich glaube, anders habe ich auch nie so wirklich Musik gemacht. Es war eigentlich immer dieses viel Ausprobieren, aber schon mit einer Struktur und mit einer Idee von, wo ich vielleicht auch mal hin will, so vom Songkonstrukt.
Jetzt viele Leute, die ähnliche Musik machen wie du, sind ja, oder gerade wenn man mit Synthesizer unterwegs ist oder auch mit Sounds unterwegs ist, dass man das Gefühl hat, vielleicht ich brauche was Neues, was es vielleicht noch nicht gibt, oder ich bin auf der Suche nach einem neuen Sound, den ich irgendwie weiterentwickeln muss oder so. Gibt es das bei dir auch? Also es gibt ja auch viele, die jetzt wieder in die Natur gehen, weil man ja eigentlich auch fast alles eigentlich am Synthesizer haben kann, dass man sagt, ich brauche jetzt was Unikes wirklich und dann hole ich mir Sounds rein. Ist sowas, was dich auch reizt oder was du auch selber machst oder eher weniger?
Ja, also bei mir ist auf jeden Fall immer der, auch dieser Aspekt von, ich suche nach was Neuem. So, und ich glaube, was ich für mich selber gemerkt habe, ist, dass ich deswegen mich auch mehr entscheide zu entweder Hardware-Synthesizer, also wirklich, damit ich was in der Hand habe und auch ein Gerät habe, was gewisse, also was ja auch einen gewissen Sound schon mitbringt und wo ich dann weiß, okay, das bringt mich eher in die Richtung oder ich kann damit das und das mal erforschen. Das hilft mir immer sehr, statt zum Beispiel auch mehr jetzt am Rechner kannst du ja theoretisch auch durch Libraries, so Sample-Libraries und VST-Plugins, also digitale Synthesizer, hast du theoretisch ja alles.
Ja,
also
genau,
du das kannst dir wirklich alles nach Hause holen und auf dem Rechner holen und musst es gar nicht mehr haben, wirklich. Und das zum Beispiel überfordert mich maßlos. Also ich komme damit nicht wirklich zurecht, so weil ich dann auch gar nicht mehr so mich selber vielleicht spüre. Also ich spüre dann nicht wirklich so, was will ich eigentlich, was suche ich eigentlich für einen Sound? So, weil ich einfach viel zu viele Möglichkeiten habe, in die ich jetzt gehen kann. Und während ich dann irgendwo mich Wochen, Monate lang manchmal damit beschäftige, was für einen Synthesizer ich mir vielleicht mal kaufen kann, dann habe ich eigentlich schon eine sehr große Vorstellung von, passt das für mich oder passt das nicht für mich? Und wenn ich das dann irgendwann mal mir kaufe, dann ja, habe ich schon viel Arbeit eigentlich geleistet, um wirklich den Sound zu finden, der mir gefällt, in die Richtung, die ich gehen will oder der mir auch so ein bisschen die Möglichkeiten gibt, wie ich Sounds kreiere und nach draußen gehen und Field Recordings aufnehmen und irgendwo da was zu finden, das ist für mich sowieso immer eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist auch das, was jetzt immer vermehrt noch kommt bei mir, also jetzt bei Mexican Alps war das schon deutlich mehr zu hören als vorher, glaube ich. Und jetzt in Zukunft, ja, ich merke, dass das ist so ein Element, was, glaube ich, auch immer wichtiger für mich wird. Aber auch so, wie gesagt, ich muss irgendwo was in der Hand haben. Ich muss mich lange mit dem beschäftigen und dann weiß ich so, dass ich damit irgendwie auch was Neues für mich kreieren kann.
Gibt es, also wenn ich deine Musik höre oder auch wie du über Musik sprichst, habe ich immer das Gefühl, du fühlst dich Orten oder Dingen sehr verbunden. Ist es Natur oder ist es ein Ort oder vielleicht Menschen? Und du hast gerade auch einmal gesagt, dieser Ort oder das braucht jetzt eigentlich einen Song oder das braucht ein Stück. Gibt es so was in dem Prozess des Musikmachens, bei dem du dich auch total getrennt eigentlich fühlst von dem, was du machst? Also gibt es so Dinge, die du am liebsten eigentlich gar nicht machen würdest, in diesem Prozess von etwas, mit dem ich verbunden bin, ein Stück entstehen zu lassen, was dich total nervt. Also, weißt du, was ich meine?
Ich würde sagen, eigentlich am meisten stört mich tatsächlich sonst die Computerarbeit so daran. Also, dass es so viel mit dem Bildschirm zu tun hat, weil ich merke, am Klavier habe ich natürlich den Luxus, dass ich das nicht brauche und da kann ich auch einfach so schreiben. Sobald ich jetzt mit anderen Synthesizern irgendwas mache, kann ich das zwar auch noch irgendwo erstmal versuchen, ohne Computer hinzubekommen, aber spätestens wenn ich Dinge kombiniere, muss ich an den Rechner und ich glaube, ich würde sagen, das Element stört für mich manchmal schon so ein bisschen, weil das weil es auch für mich viel um dieses so reinfühlen und vielleicht auch nicht so ablenken lassen und nicht so in so technischen Prozessen zu stark drin zu sein. So, die holen mich dann eher raus aus solchen Prozessen. Inzwischen würde ich sagen, habe ich da eine gute Balance irgendwie für mich gefunden, sodass es irgendwie alles funktioniert. Aber und wenn, dann merke ich auch so, ich muss mir das einmal einrichten in so einem Schreibprozess, damit ich am besten gar nicht mehr drüber nachdenke, so was ich mit dem Rechner noch machen muss. Aber ja, ich würde, also in dem Punkt würde ich, glaube ich, sagen, der Rechner ist so das, was mich am meisten noch stört, dass ich den brauche dafür.
Ja, absolut. Okay. Ganz kurz nochmal zu den Titeln von dem Stück, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir darüber damals gesprochen haben. Ich hatte im Interview mit Martin Kohlstedt, da haben wir auch über seine Titel gesprochen. Und mich würde nochmal interessieren, weil vielleicht habt ihr ja das gleiche Problem oder beziehungsweise die gleiche Das ist ja kein Problem. Das gleiche Dilemma, vielleicht sagen wir es so. Wie habt ihr mal darüber gesprochen? Also wie ihr zu oder was ihr zu Titeln denkt oder wie habt ihr euch darüber mal ausgetauscht?
Nee, lustigerweise nicht. Aber ist jetzt ein guter Anstoß. Ich würde es
ja. Ich habe auch schon der Titel. Also wenn ihr einen Song mal zusammen macht, vielleicht, weiß ich nicht.
Ja.
Der soll dann
ja.
MUK heißen. Übrigens.
MUK. Ah ja.
Ne? Habe ich schon mal einen Titel. Müsst ihr euch du bist ja offen für Ideen.
Ja, ja, absolut. Also das würde ich sagen, ist jetzt festgesetzt.
Ja, sehr gut, alles klar. Okay, aber tauscht ihr euch über Musik aus? Wenn wir jetzt nur ganz kurz bei Ihnen.
Ja, also beziehungsweise wir haben uns jetzt auch noch nicht so häufig getroffen, beziehungsweise miteinander gesprochen. Aber wenn, dann klar, haben wir uns auch über, ich glaube, wir haben uns auch viel über so ein bisschen das Drumherum ausgetauscht. Also so eigentlich so ein bisschen die Branche, die Industrie, die ja auch hinter der Musik steht. Darüber haben wir uns viel ausgetauscht, weil wir uns da, glaube ich, auch immer gegenseitig viel helfen können. Weil wenn man dann selber mal merkt, man steckt irgendwo fest oder ja, oder weiß nicht so richtig, wie es eigentlich am besten geht, dann ist das echt super hilfreich, sich auszutauschen mit jemandem, der ähnliche, weiß ich nicht, Touren spielt oder ähnliche Projekte macht, Musik veröffentlicht. Und darüber haben wir, glaube ich, uns mehr ausgetauscht als jetzt über die Musik selber. Aber das ist auch so ein bisschen, das würde ich sagen, was noch aussteht. Also wie gesagt, wir waren gegenseitig noch nicht auf dem jeweiligen Konzert. Das heißt, das sollte irgendwann mal passieren. Und genau, und dann werden wir uns, glaube ich, auch, wenn wir uns mal irgendwie vielleicht im Studio irgendwo mal treffen, nochmal mehr Zeit haben so für den musikalischen Austausch. Bis jetzt war es, wie gesagt, ja, manchmal telefonieren oder auch in Berlin mal kurz treffen. Und dann geht es viel natürlich auch so, was ist gerade los bei einem und ja.
Wie geht's dir denn jetzt so als eigentlich sehr, sehr gefragter Musiker, der einfach sich wahrscheinlich auch Projekte aussuchen kann, aber vielleicht auch bestimmte Zwänge hat in der auch, ich weiß nicht, finanzielle Art oder wie nimmst du Musik und Industrie um dich rum? War, es gibt ja viele Diskussionen um Spotify, um Leute, die zu Konzerten gehen, Vergütung von Kultur oder Musik an sich. Wie fühlst du dich da gerade so mit dem, was du machst? Genau.
Ja, ich würde sagen, es sind ganz viele unterschiedliche Bereiche und auch ich habe unterschiedliche Beziehungen dazu, also oder Gefühle. Also zu einem Teil merke ich schon jetzt immer mehr, wie Schnelllebigkeit diese Branche oder auch die Industrie dann irgendwo hat. Was es für einen selber manchmal sehr schwer macht, so seinen Weg nach wie vor zu verfolgen, weil man auch von außen, merke ich, ja auch sich Druck aufbaut, man müsse ja jetzt irgendwo hier mitmachen, damit man halt mit der Zeit geht oder nicht irgendwas verpasst oder da merke ich auf jeden Fall, dass das ist anstrengend, so ist es anstrengend, sich dagegen vielleicht auch zu wehren und auch versuchen, die Leute zu überzeugen, so es geht auch anders. Also Thema gerade so mit Social Media, mit so Marketing, wie die Dinge dort laufen, das hat sich schon so viel verändert. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wir haben über Smallbird das letzte Mal gesprochen und ich war jetzt gerade wieder in Gesprächen mit PR, also mit Promo, mit einer Promo-Agentur und da zu sehen, mit der hatte ich nämlich Swalbert auch gemacht, wie krass sich das schon gewandelt hat. Weil die dann aufgezählt haben, naja, damals haben wir zum Beispiel ja, Interviews in Magazinen gemacht, dann haben wir Radiosachen gemacht, Radio-Promo. Und dann wurde es mal aufgezählt und dann hatte der eine gesagt, ja, 80% gibt es davon gar nicht mehr. Und das fand ich schon sehr erschreckend. Also da wurde mir das selber nochmal bewusst, so wie viel auch da leider schon weggestorben ist. Und das ja in recht kurzer Zeit. Also 4 Jahre, finde ich, jetzt ist noch nicht mal so lange. Genau, und deswegen würde ich sagen, ja, ich merke so, dass sich viel, viel verändert drumherum. Und irgendwo halte ich natürlich an gewissen Sachen fest oder bin noch der Überzeugung, so ich den Weg, für den ich mich auch so ein bisschen entschieden habe, wie ich die Dinge mache, wie ich Musik mache, den will ich versuchen, solange es geht, irgendwo auch so weiterzuführen und auch zu versuchen, halt ja nicht abhängig zu sein, nicht jetzt irgendwie gewisse Dinge machen zu müssen, nur weil ich auf das Geld zum Beispiel angewiesen bin. Und das ist natürlich, das ist ein großer Luxus, den ich mir auch durch andere Projekte dann wieder querfinanziere. Also das hängt alles irgendwo zusammen so. Aber ich würde sagen, so in meinem Kernprojekt, was ja eigentlich so die Musik ist, die ich veröffentliche, die ich dann auf Platte presse und mit der ich dann auf Tour gehe, das würde ich immer behaupten, das ist so mein wirklicher Kern. Da versuche ich, dass das nicht beeinflusst wird von all diesen Faktoren, auch wenn es manchmal vielleicht schwer ist.
Wie gehst du mit Promo um mittlerweile? Also du veränderst dich gar nicht so groß, also, oder wie machst du das?
Naja, also sagen wir es so, es gibt Leute, die sagen, die würden empfehlen, jetzt so Print und auch Allgemeinzeitschriften, auch wenn sie digital sind, bringen teilweise jetzt nicht mehr so viel ein, sondern es macht eigentlich nur noch Sinn, die sagen dann zum Beispiel, es macht nur noch Sinn, auf Social Media präsent zu sein und da halt gewisse Dinge zu machen, gewisse Trends mitzumachen. Und das ist zum Beispiel so der Punkt, wo ich merke.
Wie ist Niklas Paschburg persönlich? Ja. Und dann so ein paar genau. Challenges machen. Das finde ich auch genau. Toll mal, Niklas. Ein
paar Tänze vielleicht und dann.
Ja.
Ja. Also, ja, und
öffne dich doch mal.
Ja, Entschuldigung. Ja, vielleicht ist es so. Ne, vielleicht bin ich jetzt hier nachher ganz falsch. Aber nee, da merke ich so, ich will nach wie vor irgendwo auch außerhalb von Social Media irgendwo existieren und auch versuchen immer wieder mit Leuten im Analogen zu sprechen. Und wenn es Interviewmöglichkeiten gibt, dann das auch zu machen. Und gleichzeitig weiß ich auch, klar, Fokus muss auch auf Social Media oder auf irgendwo den digitalen Ebenen sein. Das kann aber auch Newsletter sein. Und da merke ich so, da will ich auch nochmal neue Dinge ausprobieren, wie halt ein Newsletter zum Beispiel, damit ich gar nicht so abhängig bin von nur einer Plattform irgendwo. Und genau, hab auch ein paar, noch ganz andere kreative Ideen für die nächste EP. Wo ich einfach Dinge mal ausprobieren will und die aber dann halt zum Glück nicht irgendwie bedeuten, ich muss jetzt irgendwas machen, was ich nicht machen will. Also was jetzt zum Beispiel irgendwelche Trends wären auf Social Media oder so.
Was würdest du sagen, sind so Sachen, die dir das einbringen, damit du in anderen Bereichen dann unabhängiger sein willst oder wo du sagst, das mache ich jetzt, damit ich vielleicht in anderen Bereichen freier bin?
Das kann manchmal, also es ist auch unterschiedlich, aber das kann manchmal, können das Lizenzen sein, die ich bei Stücken vergebe, wenn jetzt Musikstücke halt gebraucht werden für Film oder in der Werbung auch. Ich achte natürlich schon so, wo das hingeht, aber trotzdem sind das teilweise manchmal Budgets, die halt mir dann einfach ermöglichen, so eigentlich die Musik weiterzumachen, die ich machen will, weil ich dann nicht darauf angewiesen bin, okay, die eine Platte muss jetzt direkt so und so viele Streams haben und ich muss auf die Verkaufszahlen irgendwo kommen. Das ist für mich auf jeden Fall super wichtig und das ist aber auch schwer steuerbar. Also das ne, kommt und geht und ist immer wieder eine Überraschung, wenn dann eine Anfrage kommt, dann bin ich froh. Aber genau, wirklich planbar ist es natürlich auch nicht.
Ist Touren für dich das, wodurch viel Geld reinkommt? Also ich sehe dich jetzt zum Beispiel nicht als jemand, vielleicht habe ich es aber auch verpasst, dass du jetzt wahnsinnig viel Merch raushaust und alles, alle möglichen Produkte entwickelst von Niklas Paschburg, aber vielleicht habe ich es verpasst, ich weiß es nicht. Es gibt ja viele, also einige Musiker, die mittlerweile einfach auch, also das ist gar kein, ihr Wunsch ist das zu machen, sondern die auch einen teilweise darauf angewiesen sind, ja.
Ja, also Touren tue ich auch immer, eher immer ja in unterschiedlichen Phasen. Also das heißt, ich tue ja auch nicht das ganze Jahr dann durchgehend so. Würde ich sagen, auch immer schwieriger. Einfach aufgrund auch von Budgets so. Das heißt, da ist es auch teilweise schwierig, damit manchmal dann echt ins Plus zu kommen. Also wenn ich jetzt eine Tour plane und hört man ja von vielen so, dass die Kosten einfach so enorm gestiegen sind und gleichzeitig halt die Gagen eigentlich, die man selber bekommt, auch dann eher niedriger ausfallen, weil halt Raummieten, Heizung, Energie, alles, Personalkosten, alles teurer geworden ist. Und das macht es für einen selber dann eher schwieriger. Und auch da habe ich dann, würde ich sagen, gar nicht so jetzt so den Ausgleich mit Merch. Also Merch ist schon auch wichtig, das stimmt. Da kommt ja auch jetzt ein bisschen mehr durch jetzt zum Beispiel das Notenbuch. Und natürlich, man hat immer mehr Platten, die ich veröffentliche und die ich dann auch mitbringe. Aber ich würde auch sagen, auch im Tourbereich, dass sich Dinge ausgleichen. Also nicht immer ganz so, wie man es will, aber meistens grob ist das in Ordnung. Also dass dann gewisse Touren mit jetzt Headline-Shows, also wo ich solo einfach einen Abend spiele, da wird es immer schwieriger, eher mit einer normalen Gage oder mit einem Plus rauszukommen. Und dann gibt es aber wieder ein Festival, was dann ein bisschen besser bezahlt, was dann wieder das andere für mich so querfinanziert. Also eigentlich, ja, ist alles immer so ein bisschen so eine Querfinanzierung und so ein Jonglieren von hoffentlich geht's auf, aber nach wie vor bin ich guter Hoffnung, dass das irgendwo funktioniert und ich auch mich natürlich aber auch umstelle. Also ich auch weiß, ich kann jetzt große Touren mit viel, viel Equipment, wird auch schwierig so, ne? Einfach aufgrund von den Kosten.
Lass uns mal in die Zukunft schauen. Du hast eben gesagt, du interessierst dich voll auch für Neues, also du möchtest auch gerne neue Sachen machen oder ich möchte vielleicht in jeder EP auch ein bisschen was Neues machen. Im Beruflichen, vielleicht geht es ja auch für Künstler, dass sie oft sagen, ich muss mich weiterentwickeln oder man hat das Gefühl, man sollte sich weiterentwickeln. Vielleicht ist es auch eine Erwartung, die eine Gesellschaft an einen hat. Vielleicht auch mit Blick auf die nächste EP. Was bedeutet denn weiterentwickeln für dich? Also du hast bei Panterei gesagt, das ist eigentlich vielleicht wie so ein Abschluss gewesen und jetzt war Mexican Alps auch was Neues ohne Klavier. Ja, was bedeutet weiterentwickeln für dich und was kommt jetzt?
Ja, ich würde sagen, das kann ich jetzt hier vielleicht auch schon mal leaken. Ich weiß nicht, wann die Sendung rauskommt, aber ich hoffe, das ist
so schnell wie möglich, damit nicht die anderen vorher kommen. Nein, ja. Genau. Erzählst du das erste Mal alles, ne?
Ja, ja, wir das nicht. Erzähl ich jetzt tatsächlich. Nein, wirklich. Das erzähle ich tatsächlich das erste Mal. Geil. Ja, es kommt als nächstes jetzt eine Solo-Piano-EP und das gab es auch vorher bei mir noch nicht und macht vielleicht aber auch, wenn man jetzt Mexican Alps gehört hat und die Geschichte so ein bisschen dahinter weiß, irgendwo auch Sinn, so, weil ich habe das Klavier einmal komplett ausgelassen und umso mehr beschäftige ich mich jetzt in der nächsten EP nur mit der Klavier, nur mit dem Klavier und das heißt, ja, Weiterentwicklung würde ich sagen, ist immer für mich auch ein Prozess von Neues ausprobieren und Dinge machen, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Und ich glaube, jetzt mit den zwei EPs ist es auf jeden Fall der Fall. So, das waren für mich schon auch sehr neue Erfahrungen. Jetzt auch mit der neuen Platte, die dann kommt, da ja, kann ich vielleicht auch schon mal ein bisschen, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht abgesprochen mit meinem Label, aber kann vielleicht schon verraten, geht auch um das Thema Digital Detox. Ich habe das, was ich eigentlich vorhin beschrieben habe, mit mich stört so der Computer, das ist so das Element, was mich im Schreibprozess noch stört. Das habe ich da komplett eliminiert und beiseite gelassen und hatte es nicht dabei, nicht an und habe komplett ohne geschrieben und auch auf Tape dann aufgenommen. Also das heißt, hatte kein digitales Gerät um mich herum. Auch noch nicht mal das Handy. Und würde sagen, also das ist so das, was jetzt kommt. Und dann kommt ja auch noch eine Tour, die wird auch Solo-Klavier nur sein. Das heißt, da werde ich auch nicht keine elektronischen Instrumente dabei haben. Und das ist halt für mich auch wieder eine Herausforderung von, was passiert da, wohin treibt es mich damit? Und danach werde ich dann, glaube ich, erstmal schauen.
Okay. Ich habe mir eben noch notiert, das fand ich nämlich spannend. Ganz am Anfang haben wir gesprochen über, da habe ich dich gefragt, wann du Musik hörst und wo du Musik hörst und ob du, wenn du nach Hause kommst, mal so nebenbei Musik hörst. Und da hast du gesagt, nebenbei Musik hören kann ich gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich habe mit Philipp Joachim Tim, hier mit Philipp Joachim Tim mal über so analytisches Musikhören gesprochen. Also, dass wenn man vielleicht auf ein, man geht auf ein Konzert und kann eigentlich die Musik gar nicht mehr genießen oder so, kommt nicht in so ein emotionales Hören rein, weil man eigentlich alles analysiert und gleich Spuren hört und so weiter und wie macht er das und warum und so weiter. Kennst du das bei dir? Und wenn ja, nervt dich das? Und falls es dich nervt, wie schützt du dich davor?
Ja, voll. Ich kenn's absolut. Und ich würde auch sagen, es ist Fluch und Segen zugleich, weil man einerseits ja auch, also einerseits finde ich es auch grundsätzlich erstmal gar nicht schlecht, weil man ja vieles auch wirklich lernt dabei. Also man ja auch irgendwo so eine Neugier entwickelt, wie machen die Leute das und ja, dann irgendwie wieder auf Ideen kommt, wie man selber das irgendwie nochmal weiterentwickeln kann oder anders irgendwie nutzen kann in einem anderen Kontext. Und deswegen erstmal prinzipiell finde ich das spannend und so habe ich auch schon immer gearbeitet. Also irgendwo mir vieles angehört, viel aber auch früher so Tutorials irgendwie angeschaut, wie Leute selber Musik basteln und machen und dabei einfach viel, viel gelernt. Wenn ich jetzt privat aber Musik höre, ist es natürlich was anderes oder wenn ich auch auf ein Konzert gehe, das ist, da finde ich es am schwierigsten. Also so für mich nur ein bisschen was hören ist in Ordnung, da kann ich das inzwischen doch auch relativ gut abschalten und einfach nur sagen so, ah, coole Kick, aber alles andere genieße ich jetzt einfach nur beim Hören. Beim Konzert ist es wirklich nochmal schlimmer eigentlich. Da will ich dann sehen, was für Instrumente stehen auf der Bühne, was macht der die TontechnikerInnen irgendwo am Pult, so was ist live, was ist Playback, was ist, wie ist die ganze Infrastruktur so. Also da rattern solche Sachen halt die ganze Zeit. Und das macht für mich manchmal einen Konzertgenuss schwierig, so, ne? Weil man halt eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt ist. Vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht, wenn ich dann gar nicht so viel sehe. Wenn ich einfach nur hinten stehe irgendwo, ich bin nicht so groß und dann höre ich einfach nur die Musik.
Okay. Weil wir jetzt viel über Mexican Alps gesprochen haben, dürfen wir nicht vergessen, du hast noch eine Single rausgebracht vor kurzem, Little Sun, mit Mira Lora. Sag mal, habe ich das falsch gehört oder hört man dich singen?
Ah, in dem Song. Ah ja, lustig. Ja, du bist nicht der Erste, der das fragt. Ist tatsächlich. Falsch, ne? Es ist falsch, ja. Es ist Mira Lora mit einem Pitch-Effekt drauf. Das heißt, wir haben ihre Stimme dann runtergepitcht und dann ist es genau zweistimmig. Aber es ist lustig. Ich meine, es ist auch naheliegend. Das Einzige, was ich mal bei meiner Musik gemacht habe, ist gesummen. Also so, ne, einfach nur summen. Aber ja, singen ist eigentlich nicht so meins. Das überlasse ich lieber ihr.
Okay. Letzte Frage, bevor du noch Musik und ein Buch empfehlen darfst. Wenn deine Musik ein Buch wäre, die ist vielleicht ein bisschen schwierig. Wenn du nicht antworten möchtest, kannst du das auch sagen. Was für eine Art Buch wäre das? Und vielleicht jetzt gar nicht nur Mexican Alps, sondern dein musikalisches.
Muss es ein konkretes Buch schon sein? Nee,
es kann ein andere Genre sein oder kann es auch ein neues Genre erfinden, wenn du möchtest.
Das ist schwierig. Ich würde eher was, vielleicht ein neues Genre erfinden wollen dafür. Ich glaube, es ist eine Mischung aus einem Tagebuch mit einem Reisetagebuch vielleicht, mit philosophischen Gedanken und Experimenten, Gedankenspielen vielleicht zwischendurch. So.
Das ist sehr schön. Das ist echt wirklich ein sehr schönes Schlusswort. Wenn du Lust hast zum Schluss, darfst du eine Musik und ein Buch empfehlen. Ein Buch hast du schon am Anfang empfohlen.
Genau.
Ja. Wie heißt das nochmal?
Palliativgesellschaft.
Ja.
Ja, ich muss, ja, Auto weiß ich gerade nicht mehr, aber.
Guckst du gerade nach?
Ja, warte, ich schaue. Byung-Chul Han. Soll ich dir das schicken nochmal?
Das kann ich auch rausfinden. Kein Problem. Okay, okay. Das finde ich, glaube ich. Und eine Musik, eine Künstlerin, können da gerne Unbekanntere sein oder jemand, den du für dich entdeckt hast in letzter Zeit, der dich auch vielleicht bei deiner EP begleitet hat oder darüber hinaus.
Oh, schwierig. Ja, ich muss kurz mal überlegen. Also ich habe es ganz neulich, aber hängt nicht unbedingt mit meiner EP zusammen. Ansonsten würde ich sagen, The Umschat heißen die, ist eine Band, habe ich gerade auf dem Reeperbahn-Festival vor, glaube ich, einer Woche oder so gesehen, genau, hatten gespielt. Ich hatte an dem Abend aufgelegt und genau, coole Band, coole Musik, fand ich stark.
Ganz herzlichen Dank, dass du heute Zeit hattest und Muck mitgenommen hast auf deine Reise, deine Weiterreise mit der Musik. War sehr schön mit dir. Heute zu Gast war Niklas Paschburg.
Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.